Wenn die Ravens nach 10 Wochen 10-0 stehen oder so, dann komme ich auch gerne wieder.
Immer, okay, unbedingt.
Immer gerne.
Na gut, dann sehen wir uns auf alle Fälle ja wieder.
So.
Major with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5. Touchdown, Ravens.
Good! Ja, hallo. Wir haben in der heutigen Folge tatsächlich, wie schon angekündigt, einen Gast bei uns. Bei uns ist Adrian Franke. Wir freuen uns riesig, dass du es geschafft hast. Super, für unseren Podcast ein super prominenter Gast. Das ist ganz, ganz toll. Du bist ja, wo fange ich da an? Bei Fox machst du die NFL, du kommentierst bei DAZN und so weiter. Und du hast natürlich deinen eigenen Podcast. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie fing es an? Also wie bist du zum Football gekommen? Das interessiert uns natürlich am allermeisten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wie bin ich zum Football gekommen? Also ganz ursprünglich über meine Frau, damalige Freundin, die kurz nach unserem Abitur ist sie für 3 Monate zu einem Auslandspraktikum in die USA gegangen und ist da eben in Texas gelandet. Und ich meine, Texas ist halt sehr, sehr footballlastig, wenn man so will. Und hat dann, ich habe schon immer viel mit Sport zu tun gehabt, selbst natürlich Fußball vor allem und dann aber auch viel über Fußball und andere Sportarten geschrieben. Und das war auch schon so die Karriere, die ich mit dem Abitur eigentlich ins Auge gefasst habe, irgendwas mit Sportjournalismus zu machen. Und dann hat sie eben gesagt, hey, willst du dir nicht mal Football anschauen? Das könnte was sein, was dich interessiert. Und dann habe ich ein paar Spiele mir angeschaut. So, das war so wirklich so schon fast so ein bisschen dann zufällig. Ich kam dann halt irgendwann mal von irgendeiner Party oder irgendwas nachts heim und da lief das halt im Fernsehen. Ich glaube, damals doch in der ARD oder sowas. Also Playoff-Spiel eben. Und dann habe ich das mal angeschaut und fand es eigentlich ganz interessant. Bin dabei geblieben. Und letztlich so der Funke dann so richtig übergesprungen ist, dann aber auch wieder durch die Arbeit eben, weil ich dann schon auch bei Spox Praktikum damals noch gemacht habe. Und da die Frage kam so nach dem Motto, ob ich mir vorstellen könnte, neben Fußball und anderen Sportarten nicht auch so ein bisschen was NFL-mäßiges zu machen. Da war das noch viel, 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 viel kleiner. Da war das so ein Artikel die Woche so in etwa, 1 bis 2 Artikel. Und dann ging das relativ steil ab da bergauf, den Fokus auf Football anging. Also das Verhältnis war mal irgendwann so 95% Fußball und 5% Football. Und das ist dann immer weiter die Waage umgekehrt. Und jetzt ist es im Prinzip 100% Football eigentlich, ja.
Also quasi den Boom auch so ein bisschen mitgenommen. Also ist ja auch, wie gesagt, wir merken das ja auch im Fanclub und in dem Ganzen, das wächst ja total. Also um nicht zu sagen, dass es explodiert ist überall.
Ja,
das
ja.
Ist ja auch immer, ich muss ja immer sagen, so als Fan ist das ja immer richtig super, weil früher war das ja, ich habe das ja in einem unserer vorigen Podcasts mal erzählt, es ist super schwer gewesen, überhaupt was zu gucken. Ja, also das war früher, also extrem schwer, gerade wenn man irgend so ein, ich will jetzt nicht sagen Nischenteam, aber wenn man jetzt nicht den Mainstream gucken wollte, war es halt extrem schwer, so ESPN America Zeit.
Genau, das hatte ich auch noch damals. Also ich habe die ersten Sachen, die ich geschaut hatte, war auch ESPN America. Da wusste ich auch noch gar nicht, dass es sowas wie einen Game Pass gibt, um ehrlich zu sein. Und wahrscheinlich hätte ich ihn mir damals auch nicht geleistet, zu frühen Studentenzeiten. Und dann war das dann, mit dem Run-Boom natürlich, das muss man da sicher auch dazu sagen, wurde es dann größer. Zu dem Zeitpunkt aber, als Run so richtig anfing, war ich tatsächlich dann schon auf Game Pass umgestiegen. Aber für mich die ersten zwei, drei Jahre, wo ich wirklich interessiert Football geschaut habe, war wirklich auch ESPN America, ja.
Ja, durch den ganzen Boom sind ja auch jetzt immer mehr Podcasts, ich sag jetzt mal, entstanden. Ich denke, fast jede deutsche Fangemeinde besitzt heutzutage einen Podcast, wenn ich das ungefähr so überblicken kann. Du hast auch einen. Ich persönlich höre ihn sehr gerne, mit einer der besten NFL-Podcasts, die es im deutschen Bereich gibt. Aber vielleicht hört sich der ein oder andere von unseren Ravens-Fan nicht oder kennt euch noch nicht. Worum geht's bei euch im Podcast? Was macht ihr da so? Mach mal Werbung für euch.
Ja, genau. Also unser Podcast heißt Downset Talk. Und für uns der Ansatz war eigentlich von Anfang an, so ein bisschen wegzugehen von dem, ich sage jetzt mal, von dem Show-Hype-Aspekt, weil das auch jetzt nicht der Aspekt ist, den ich vor allem mit Football verbinde, sondern wirklich in die analytische Schiene zu gehen und zu sagen, wie können wir Football-Fans, die jetzt in Deutschland, also entweder die schon lange dabei sind und sowas auch auf Deutsch vielleicht haben wollen und aber auch die jetzt eben durch diesen Boom so 1, 2, 3 Jahre gerade Football schauen, relativ neu noch dabei sind, wie können wir die so auf ein neues Level auch führen in gewisser Weise. Und deswegen liegt für uns wirklich Analyse, Taktik, tiefer einsteigen. Wir nehmen uns auch die Zeit, Folgen dauern meistens irgendwas zwischen 1,5 und 2 Stunden. Breites Spektrum an Teams auch abdecken. Also in unseren wöchentlichen Previews dann während der Saison reden wir wirklich über alle Spiele, nicht nur über Patriots, Seahawks, was auch immer, was halt so die großen Teams in Deutschland auch Sinn und dementsprechend dann wirklich so ein breites Spektrum an Fans abzuholen und dann der Anspruch, der Versuch oder die Hoffnung, dass wir die eben mit Analysen und mit taktischen Aspekten, mit analytischen Aspekten noch weiter für das Spiel auch begeistern können.
Ja, also mich hast du da auf jeden Fall voll mitbekommen. Ich höre den Podcast sehr, sehr gerne. Aber wir gehen auch nochmal weiter. Du hast ja nicht nur einen Podcast, sondern hast auch schon ein Buch geschrieben. Mhm. Ich muss jetzt leider hier mal sagen, ich habe es noch nicht gelesen.
Aber ich habe es gelesen.
Ja, und du schreibst ja jetzt auch ein neues, wenn ich es richtig verfolgt habe. Worum wird es in dem neuen Buch gehen?
Genau, es ist, das zweite Buch wird ein bisschen mehr der erzählerische, geschichtliche Part so ein bisschen sein. Also es geht vor allem um große Spieler und um deren Geschichten. Ich habe versucht, eine möglichst umfassende Liste zu erstellen, die ich dann natürlich im Nachhinein dramatisch kürzen musste, weil sonst hätte ich das niemals alles in das Seitenlimit gebracht. Aber nur die größten Spieler, wie es halt so ist, die größten Spieler, die es jemals gab, deren Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, die meisten kennen mich jetzt eher für diese taktischen Aspekte, aber das war, bevor ich wirklich auch in die taktischen Sachen eingestiegen bin, war das auch so dieses Storytelling eigentlich so die andere große Leidenschaft, sage ich jetzt mal, neben dem taktischen Bereich. Und deswegen hat mir das jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, wird es Kapitel über die Ravens geben?
Über die Ravens glaube ich leider nicht, weil wo ich rauskürzen musste, wo ich einen Spieler rauskürzen musste. Sonst hätte ich wahrscheinlich zumindest einen, entweder Ed Reed oder Ray Lewis, hätte ich vermutlich sonst mit dabei gehabt.
Ja, habt ihr noch Fragen zum Buch Manuels?
Nö, eigentlich nicht. Das Einzige, was mich wirklich persönlich freuen würde, ist, wenn du mal nochmal ein Buch schreibst, nur über Taktiken. Weil da kann ich persönlich nie genug von kriegen. Ich lese halt immer englische Bücher. Ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ich bin selber Spieler und auch Assistant Defense Coordinator. Und deswegen, ich fände es schön, wenn es noch mehr deutsche Fachlektüre darüber gäbe, weil ja, es gibt so viele Sachen zu berichten und zu tun. Also ganz große Klasse.
Ja, hätte ich auch wirklich, ist auch was ich wirklich auch auf dem Zettel habe. Also ich hoffe, dass ich das in den nächsten 2 Jahren vielleicht dann noch was in die taktische Richtung machen kann.
Das wäre super.
Du hast auf jeden Fall schon mal einen Leser.
Einen schon mal dabei,
ja. aber komm mal, du hast ja das Buch geschrieben, die Historie. Wer ist so dein Lieblingsspieler in der NFL? Oder wo sagst du, der Spieler hat die NFL so im Nachhinein am meisten beeinflusst?
Am meisten beeinflusst müsste man wahrscheinlich auf Coaches gehen. Also wenn wir auf Spieler schauen, dann schätze ich, dass wir so oft so Leute wie Lawrence Taylor kommen, der einfach Defense verändert hat und die Art und Weise, wie man Pass-Rusher verteidigt auch verändert hat, also wirklich auch Offensive-Linemen dementsprechend nachhaltig verändert hat. Man kommt garantiert auch nicht um die Quarterbacks rum, also einfach wenn man sich anschaut, was aus diesen 49ers-Teams rausgegangen ist und sich rausentwickelt hat, also Joe Montana, Jerry Rice, was aus diesen Offenses geworden ist, wobei man da wahrscheinlich dann doch eher Bill Walsh noch als denjenigen, der die Veränderung herbeigeführt hat, nennen würde. Der Spieler, wo ich jetzt sage, der hat mich am meisten gepackt, während ich das Buch geschrieben habe, war wahrscheinlich Brett Favre. Also Brett Favre war für mich so der, wo mich die Story irgendwie am meisten mitgenommen hat, wo das Kapitel am meisten Arbeit war. Aber auch am meisten ich gemerkt habe, dass es mir einmal am meisten Spaß gemacht hat von den Kapiteln jetzt, die ich geschrieben habe. Aber es auch mich so, also wenn man sowas schreibt dann und so viel Zeit auch reinsteckt und viel recherchiert und so, dann ist es ja auch immer so eine gewisse emotionale Komponente mit dabei. Und bei Brett Favre, als ich das Kapitel fertig hatte, habe ich wirklich auch gemerkt, puh, jetzt brauche ich mal den Rest des Tages so ein bisschen eine Pause. Das war irgendwie emotional auch mitnehmend.
Und jetzt so diese Saison, wer ist da so der Spieler, wo du sagst, ach ja, auf den freue ich mich am allermeisten?
Ah, das ist Patrick Mahomes. Das ist für mich wirklich Patrick Mahomes.
Glaubst du, er wird die letzte Saison nochmal wiederholen oder auch toppen können?
Statistisch wahrscheinlich nicht, weil wenn wir statistisch schauen, war das irgendwie eine Top-4-Saison, glaube ich, all-time. Sowas wiederholt man halt nicht einfach so, aber ich glaube nicht, dass er, also er kann ja weniger Stats auflegen und trotzdem genauso gut spielen, so. Mhm. Und ich glaube, sowas in die Richtung werden wir auch sehen, weil die Umstände sind einfach so gut und ich bin ein Riesenfan von Andy Reid und der Offense, die er spielen lässt. Ich mag oder bin sehr, sehr angetan von den ganzen Waffen, die er einfach hat in Kansas City. Also er ist ja wirklich ein unglaublich gut bestückte Offense auch, eine gute Offensive Line und das Talent bei Patrick Mahomes ist einfach. Ja, das ist, glaube ich, da müssen wir gar nicht groß drüber reden.
Ja, also Patrick Mahomes ist auch so ein Spieler. Ich habe mich damals schon auf dem College, als ich den gesehen habe, schon auf ihn gefreut.
Ja.
Ich denke, er hatte mit den Chiefs auch das beste Team, also absolut, dass er da erstmal noch ein Jahr lernen konnte. Aber kommen wir mal zu den Ravens. Ich meine, diesen Ravens-Podcast wollen wir nicht über Chiefs sprechen oder Mahomes, sondern über unsere Secondary. Man liest ja immer wieder Berichte oder sieht Rankings, wo die Secondary von den Ravens mit zu den besten gezählt wird. Mhm. Würdest du das so unterstreichen oder sagst du, sehe ich nicht ganz so?
Doch, würde ich definitiv mitgehen. Tavon Young zu verlieren tut natürlich weh. Ich vermute mal, dass Cyrus Jones diese Rolle spielen wird. Das war zumindest jetzt so mein erster Gedanke. Aber selbst wenn wir jetzt nur mal die Starting Four quasi anschauen mit Marlon Humphrey und Jimmy Smith, Brandon Carr noch dahinter und dann eben das Safety-Duo, was glaube ich so, ja, eins der besten Safety-Duos der Liga, wenn nicht das Beste sein kann nächstes Jahr, Tony Jefferson und Earl Thomas, ist für mich nicht nur die Identität dieser Defense, was ja aus Ravens Sicht durchaus bemerkenswert ist, weil ja man die Ravens einfach immer mit starken Front Sevens in Verbindung bringt, sondern ist auch glaube ich das, was mit am spannendsten an dem Team sein kann und so ein bisschen, natürlich die Offense ist so das große Fragezeichen, aber was die Ravens in der Defense machen und machen könnten, glaube ich, darf man gar nicht so sehr unterschätzen dabei.
Ja, du hast die Verletzung schon von Tavon Young angesprochen. Wir hatten da in unserem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und von Harbaugh oder auch von unserem DC Martindale hatten auch gehört, dass sie da so einen kleinen, ja, ich sag jetzt mal, Rotation reinbringen wollen, dass sie auch mal Brandon Carr in den Slot tun, Cyrus Jones, hast du eben schon erwähnt, oder auch mal die Safeties, DeSean Elliott, Tony Jefferson, dass sie das so abhängig machen vom Matchup. Also, wie siehst du das aus analytischer Sicht? Wird es spannend? Gibt es sowas schon bei den anderen Teams, wo du denkst, ja, gut, man hat quasi keinen richtigen Slot-Cornerback, sondern man guckt einfach auf das Matchup?
Also, es gibt Teams, oder es gibt eigentlich immer noch relativ viele Teams in der NFL, würde ich fast sagen, wo der Slot-Cornerback noch ein Problem ist. Und wenn wir die NFL heute anschauen, dann ist es der Slot-Corner einfach wahnsinnig wichtig. Also zum einen, weil Defenses ja wahnsinnig viel mit drei Cornerbacks auf dem Feld stehen. Und zum anderen, weil sich die NFL immer mehr in eine horizontale Passing-Liga entwickelt, also das Kurzpassspiel immer wichtiger wird. Und da der Slot-Corner natürlich immens gefordert ist. Also es gibt, finde ich, immer noch viele Teams, wo der Slot-Corner für mich ein größeres Fragezeichen generell ist. Wenn du da die Fähigkeit hast, zu matchen, also je nachdem, was halt die Offense aufbietet, und da sind ja auch Offenses ganz unterschiedlich, manche spielen sehr, sehr mit Big-Slot-Receivern, also stellen wirklich große physische Receiver in Slot, andere agieren viel mit agileren, schnelleren Receivern auch. Also wenn du da die Möglichkeit hast zu reagieren und dementsprechend unterschiedliche Spieler in den Slot auch zu stellen, ohne dass eben die Qualität zu sehr abnimmt, dann ist es auch wieder eine riesige Qualität und irgendwo auch natürlich in gewisser Weise passend zu den Ravens, weil die Ravens über die letzten paar Jahre, vor allem jetzt auch letzte Saison, neben den Patriots so eine der flexibelsten, am schwersten ausrechenbarsten Defenses in der Liga waren.
Ja. Ja, also wie gesagt, wir finden es, also ich weiß nicht, Manuel, du bist ja auch ein großer Defense-Fan. Wir finden die Sachen auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
Dann ja, wir sind auf alle Fälle eine Defense, die sich über das Scheme bildet. Also wir haben die Mega-Elite-Spieler haben wir nicht mehr, so wie sie früher hatten. Aber durch Martin Dell muss man wirklich sagen, was er aus den Leuten rausholt über das Scheme, es ist schon wirklich beeindruckend. Durch das extrem viel Blitzen, was dieses Jahr genauso wieder sein wird. Also deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass unser Pass-Rush dieses Jahr nicht so, sag ich mal, so prominent besetzt ist. Das wird über das Scheme aufgefangen werden und ich denke mal, wir werden auch wieder unter den Top 3 stehen. Auch wenn der Adrian dann das in seinem Podcast anders gesehen hat im letzten, das muss ich ja gleich mal einwerfen, aber das ist okay, weil wir sind immer der Underdog und das passt schon so.
Ja, ich glaube, also aus Ravens Sicht, was ich vor allem so spannend finde, ist, dass zu einem gewissen Grad sich Defense, glaube ich, dahin entwickelt, wo die Ravens jetzt auch gerade hingehen. Und wir sehen das ja bei den Patriots schon seit Jahren, die ja keine Edge-Rusher teuer bezahlen, sondern dann im Zweifelsfall eben auch eher gehen lassen. Ich glaube, Defense entwickelt sich immer mehr dahin, dass Coverage die prominentere Rolle einnimmt und du deinen Pass-Rush über das Scheme produzierst, was natürlich mehrere Punkte spielen da rein. Ganz zentral für mich dabei ist ein Punkt, den ich gerade schon angesprochen hatte, nämlich, dass eben die Liga sich immer mehr in Kurzpassliga entwickelt, also Quarterbacks werden den Ball immer schneller los. Das heißt, selbst wenn man einen sehr, sehr guten Pass-Rush hat und Geld in den Pass-Rush reinsteckt, kann es eben sein, dass der Pass-Rush zu einem gewissen Grad einfach neutralisiert wird, weil der Quarterback den Ball nach 1,8, 2,2, 2,3 Sekunden los wird. Das sehen wir ja gerade bei Teams wie den Patriots letztes Jahr vor allem auch wieder mit den Playoffs gesehen. Und dann musst du eben nicht nur in der Lage sein, individuell covern zu können, sondern du hast eben auch einen Vorteil, wenn du viele Spieler in Coverage zurückfallen lassen kannst. Also wenn du deinen Pass-Rush so manipulieren kannst, also Offensive Line so manipulieren kannst, dass du eben vielleicht auch mal nur mit drei Spielern Druck erzeugst. Und das sind eben viele dieser schwer lesbaren Fronts, was die Ravens auch ganz viel gemacht haben letztes Jahr, wo sich dann 6, 7 Spieler an der Line of Scrimmage aufstellen. Du hast keine Ahnung, wer jetzt kommt und wer sich in Coverage fallen lässt. Und darauf aufbauend, dann kannst du eben wirklich sagen, du hast vielleicht mal die Gelegenheit, 4, 5 Mal in einem Spiel aus dem 3-Man-Pass-Rush-Druck zu erzeugen und wirklich 8 Spieler in Coverage fallen zu lassen und so eben dieses Kurzpass-Spiel zu einem gewissen Grad auch zu unterbinden.
Ja, wie gesagt, du hast jetzt die Stärke angesprochen. Was ist so, wenn du mal auf dem Roster von den Ravens guckst, oder auch jetzt die Preseason, ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast, wo sagst du, dass die Ravens in der Unit ein gehöriges Problem bekommen werden?
Also individuell betrachtet muss man natürlich die Pass-Rusher wieder nennen. Ich glaube aber nicht, dass es ein Problem sein wird tatsächlich. Also ich glaube eben, dass sie das über das Scheme ganz gut lösen können. Ja. Für mich nur so ein bisschen Fragezeichen ist dann schon auch Linebacker. Also wo sie jetzt ja auch natürlich mit CJ Mosley einen ganz wichtigen Spieler verloren haben. Da bin ich noch gespannt, wie sie das lösen. Aber ich sehe in der Ravens Defense individuell betrachtet eben außer dem Edge Rush sehe ich jetzt keine so Problemzone, wo ich sage, das wird wirklich ein massives Problem sein. Ich bin gespannt, wie sie ein paar Sachen lösen. Jetzt natürlich die Slot-Cornerback-Geschichte ist was man im Auge haben muss. Ich bin sehr gespannt, wie sie Earl Thomas einsetzen, weil Eric Weddle ja ein Spieler war, den sie sehr, sehr, sehr flexibel eingesetzt haben. Auch in der Nähe der Line of Scrimmage immer wieder mal sehr, sehr austauschbar mit Tony Jefferson rumgeschoben überall. Und Earl Thomas größte Qualität ist natürlich die dieses Centerfielders, Free Safety, der von da aus eine Offense wirklich auch einschränken kann in dem, was sie im Passspiel machen kann. Insofern bin ich sehr interessiert daran, wie sie das individuell dann lösen. Aber ich sehe da jetzt in der Ravens Defense trotz dieser ganzen Abgänge sehe ich da gar nicht so ein großes Problem. Also da wird es dann eher auf so Geschichten ankommen wie: Welches werden die neuen Leader sein? Weil natürlich haben sie mit Weddle und CJ Mosley und Terrell Suggs haben sie auf jedem Level der Defense auch die jeweiligen Anführer verloren, wenn man so will. Das wird dann eher so ein anderes Thema sein, aber rein individuell betrachtet, außer dem Edge Rush, sehe ich da gar nicht so ein großes Problem.
Ja, und jetzt haben wir ja genau, das war quasi meine Anschlussfrage. Wie bewertest du die Offense? Das ist ja mal bei uns so ein bisschen so der neuralgische Punkt momentan.
Ja, also wenn wir da sagen, was ist das Fragezeichen, dann würde ich antworten, das Passspiel in jeder Hinsicht so mehr oder weniger. Also abgesehen von Pass Protection würde ich sagen, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie dieses Wide Receiver Core aussehen soll in Woche 1, in Woche 5, in Woche 10. Also auf dem Papier ist ja irgendwie so Willie Snead sowas wie der Nummer 1 Receiver, aber ich schätze nicht, dass das in der Regular Season tatsächlich der Fall sein wird. Das wird dann irgendeine Mischung aus Miles Boykin, Marquise Brown, Jaleel Scott sah jetzt im letzten Preseason-Spiel gut aus. Irgendwie wird es wahrscheinlich so eine Mischung sein. Und dann natürlich anschließend daran die Frage, wie sehr kann sich Lamar Jackson als Passer entwickeln?
Fällt natürlich immer alles viel mit dem Quarterback, gerade bei Lamar Jackson.
Ja.
Was er im Laufspiel anrichten kann, das haben wir alle letzte Saison gesehen. Und das Passspiel, ich fand ihn in der Preseason, sah es schon mal besser aus, oder sah auf jeden Fall schon mal besser aus als letzte Saison. Aber muss man halt auch immer mal überlegen, ob er das mit der Season nehmen kann, 17 ja. Wochen konstant abspielen kann.
Ja, das ist so das Thema. Und also ich bin bei Lamar Jackson, glaube ich, einer noch der positiveren. Also ich mochte ihn, als ich ihn für den Draft analysiert habe, vom College-Tape her, mochte ich ihn eigentlich und hatte den Eindruck, dass der sich als Passer auch entwickeln kann. Letztes Jahr war er halt unglaublich inakkurat. Also das muss man dann auch klar sagen. Er war eben einer der Quarterbacks, die am meisten, vielleicht sogar am meisten Probleme mit der Accuracy hatte, mit der konstanten Accuracy. Er kann die Würfe an sich, aber er schafft es eben noch nicht konstant akkurat als Passer zu sein. Und in der NFL musst du eben konstant akkurat sein, um als Passer Erfolg zu haben, und letztlich brauchst du das Passspiel, um in der NFL nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich will aber Lamar Jackson auf keinen Fall in der Hinsicht irgendwie das schon absprechen, dass er das nicht kann. Ich bin unheimlich gespannt, wie diese Offense aussehen wird. Ich glaube, sie wird im Passspiel wahnsinnig viel über die Tight Ends laufen. Gerade Mark Andrews ist da für mich ein ganz, ganz zentraler Spieler. Es wird wahnsinnig viel über Play-Action, über Run-Pass-Options funktionieren, um Lamar Jackson möglichst offene Passfenster auch zu geben. Und dann bin ich wirklich auch auf seine individuelle Entwicklung gespannt und ob das eine Offense sein kann, die eben auch Spiele gewinnt, wenn Lamar Jackson gezwungen ist, 35 Mal zu werfen.
Über wen ich jetzt auch noch mal kurz mit dir sprechen möchte, ist Trace McSorley. Es gibt in der Vergangenheit, ich weiß ja nicht, ob du schon mal gehört hast, dass Trace McSorley, ich war meiner Meinung, kein 6-Runden-Pick wert, weil sie den ja geholt haben, im Special Team so ein bisschen die Tyson Hill-Waffe aus ihm zu machen, war ich kein großer Fan von. Aber er hat mich jetzt in der Preseason tatsächlich sehr überzeugt. Wie hast du ihn gesehen? Kann er in Zukunft ein Backup für Lamar Jackson werden? Sagst du sogar vielleicht mehr?
Also für mich war er vor dem Draft ein Spieler, wo ich gedacht hatte, dass er undrafted gehen würde, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich hätte ihn auch kein anderes Team gedraftet als die Ravens, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Buffalo noch, aber ansonsten glaube ich, hätte den kaum ein anderes Team gedraftet. Zu den Ravens passt er natürlich aufgrund seines Spielertyps gut. Also er ist jetzt nicht auf dem Level von Lamar Jackson, aber du kannst, wenn jetzt Jackson mal irgendein Spiel verpassen sollte, kannst du die Offense trotzdem wahrscheinlich so spielen, wie du sie auch mit Jackson spielen würdest. Und das finde ich ist schon mal ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr guter, eine gute Ausgangslage für einen Backup-Quarterback. Was die Preseason angeht, also natürlich soll man auf die Preseason möglichst wenig geben, sich vor allem auch nicht davon täuschen lassen, ist immer so die größte Gefahr. Aber für mich war er von allem, was ich gesehen habe in der Preseason, war er fast der Spieler, der ligaweit am meisten herausgestochen hat, wo ich sage, der hatte vielleicht die beste Preseason so von allen Spielern. Was das dann heißt, das wird sich zeigen, aber man hat zumindest einen Spieler, der eine Athletik mitbringt, der vielleicht eben auch als Special Teamer wirklich eine Rolle haben kann, der wirklich auch vielleicht diese Taysom Hill-Rolle in gewisser Weise einnehmen kann. Und wenn er das kann, dann kannst du zumindest schon mal rechtfertigen, 3 Quarterbacks mit in den Kader zu nehmen. Also wenn wir sagen, hinter Lamar Jackson, Robert Griffin ist noch mit dabei und dann kannst du Trace McSorley noch als dritte Option mitnehmen, so wie es die Saints ja auch mit Teddy Bridgewater und Taysom Hill machen, wenn er eben noch diesen zusätzlichen Value irgendwo hat. Ich glaube, wenn er sich noch weiterentwickelt und wenn wir die Preseason, die war zumindest ein sehr, sehr gute Ausgangslage dafür, dann kann er auf jeden Fall der Backup für Lamar Jackson werden.
Ja, also ich
denke, ganz kurz, so hatten wir das auch besprochen.
Ja, also er muss das 53-Mann-Kader schaffen, weil wenn du den auf die Practice-Squad hockst, ist er weg.
Ja, der würde wahrscheinlich gar nicht durchs Waiver kommen heute.
Genau, also keine Chance, genau.
Ja.
Ich würde mal sagen, wir machen das immer, also wir wollen das zu einer Tradition werden lassen, dass wir quasi unsere Gäste immer eine Frage beantworten lassen und die ist eigentlich ziemlich simpel und zwar wollen wir gerne von dir wissen, was ist das Spiel für dich, das dir am allermeisten, also das Footballspiel, das dir am allermeisten in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da erinnere ich mich immer gerne wieder, das gucke ich mir auch gerne nochmal an. Und das ist so, das hat irgendeine Bedeutung für mich. Also was ist so dein Spiel, sag ich mal?
Ist für mich tatsächlich das Cardinals-Packers-Playoff-Spiel nach der 2009er-Saison. War schon ein paar Jahre her. Das war dieses 51-45 für Arizona. Eines der ersten, ich glaube, es war die zweite Saison, wo ich dann wirklich Football auch so richtig geschaut habe. War so dieses unfassbare Spiel von Kurt Warner damals noch. Also er hat da in dem Spiel hat er mehr Touchdown-Pässe als Incompletions geworfen. War ein unfassbares Spiel. Aaron Rodgers, natürlich der junge Aaron Rodgers bei den Packers, so als ging die ganze Zeit, das ganze Spiel über hin und her. Am Ende ein Defense-Touchdown, der das Spiel dann entscheidet, ein Fumble-Return. Also war ein unglaublich spektakuläres Spiel. Und so für mich das Playoff-Spiel, das ich bewusst wirklich so richtig live erlebt habe und was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. So eins der ersten Playoff-Spiele vor allem.
Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Ich sag mal so, das Super Bowl war da leider nicht so gerne in Erinnerung. Ich meine, die Steelers haben ja dann gewonnen.
Ja.
Ja, muss man nicht viel zu sagen. ja, zum Schluss vielleicht noch 2 Fragen. Das machen wir auch ganz gerne mit Gästen. Ich meine, du bist jetzt der Zweite, aber wir wollen es jetzt so implementieren. Eine Bold Prediction zu den Ravens. Hast du da irgendeine Idee, wo du sagst, ja, könnte passieren, muss aber nicht?
Ich habe jetzt den Anfang der Frage nicht ganz verstanden.
Eine Bold Prediction. Hast du eine Bold Prediction?
Eine Bold Prediction für die Ravens. Also eine Bold Prediction für mich wäre tatsächlich, das ist jetzt natürlich schwierig in einem Ravens-Podcast, aber eine Bold Prediction wäre für mich tatsächlich, sie wiederholen den Division-Titel aus der vergangenen Saison, weil ich glaube, die Division ist sehr, sehr stark geworden. Und die Ravens sind ein Team für mich, was, wie gesagt, eben defensiv durch die Art und Weise, wie sie ihre Defense spielen werden, aber natürlich auch durch das, was sie offensiv wahrscheinlich machen werden mit dem Rushing-Ansatz, sind sie defensiv ein Team, was wahrscheinlich voll im Trend der Zeit ist, ein offensiven Team, was eigentlich genau gegen den Trend der Zeit geht. Und da bin ich extrem gespannt zu sehen, wie sich das entwickelt. Glaube aber auch, dass die Browns deutlich stärker geworden sind und dass vor allem die Steelers schon fast so ein bisschen unterschätzt werden, habe ich den Eindruck jetzt, nachdem es um die ein bisschen ruhiger geworden ist, ohne Antonio Brown und Le'Veon Bell. Also mich würde es wundern, wenn die Ravens das schaffen. Wenn sie es schaffen, den Division-Titel zu wiederholen, dann wäre das auf jeden Fall dann würde das sehr, 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 sehr interessante Ausgangslage geben für das, was in dieser Saison wahrscheinlich passiert ist. Weil dann würden wir sehen, dass sich dieser defensive Trend noch weiterentwickelt. Und vielleicht würden wir wirklich auch offensiv eine einzigartige Offense sehen, die sonst so kein Team in der NFL spielt, und die vom Passspiel zu einem gewissen Grad weggeht, aber trotzdem erfolgreich sein kann. Und das wäre dann auch wirklich was, glaube ich, so die Analysen der Offseason danach sehr, sehr prägen könnte.
für uns Ravens-Fans natürlich eine gern gesehene Bold-Prediction. Ja, würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Jetzt zum aller Abschluss, oder Manuel, habt ihr noch eine Frage?
Alles gut, passt.
Okay, ja, dann Adrian, eine letzte Frage. Dein Super Bowl-Tipp.
Ja, mein Super Bowl-Tipp muss ich ja tatsächlich schon, weil ich jetzt fürs Box so eine größere Story, für die halt auch Grafiken und so weiter gebastelt werden müssen, geschrieben habe schon, muss ich den schon vor anderthalb Wochen mich entscheiden. Und ich habe mich für die Chiefs gegen die Eagles entschieden. Für mich sind die Eagles das kompletteste Team in der NFC. Und in der AFC jetzt natürlich durch die Andrew Luck-Geschichte fällt da noch ein Contender raus, sehe ich halt schon die Patriots und die Chiefs ein gutes Stück vor allen anderen Teams. Dann ja. So in dieser zweiten Reihe gibt es dann einige andere Teams, die logischerweise in einem Playoff-Spiel können die immer auch den Gegner ärgern, aber ich sehe die Chiefs da dieses Jahr mit ihrer Offense, mit einer Defense, die interessant auch wird, die auch schlecht sein könnte, ganz, ganz klar, muss man auch dazu sagen, sehe ich die Chiefs, glaube ich, dass die dieses Jahr diesen einen Schritt noch machen. Und deswegen habe ich quasi den Andy Reid Bowl getippt mit Chiefs gegen Eagles.
Ein sehr spannender Tipp. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber die Argumentation ist voll verständlich. Wäre auch ein echt schöner Super Bowl.
Glaube ich auch, ja, glaube ich auch.
Könnte viele Punkte versprechen, ja. Tatsächlich.
Und nicht so. Mal unterhaltsam wieder.
Genau, nicht so ein Patriots-Rams-Spiel. ja, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja im Januar dann im Super Bowl, so als Überraschungsgast gegen die Eagles.
Wenn die Ravens in den Super Bowl kommen, dann kommen sie sehr, sehr gerne im Januar zurück.
Ja, dann bedanke ich mich bei dir,
sehr dass gerne. Du
dir die Zeit sehr genommen gerne. Hast. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und vielleicht hört man sich nochmal wieder.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die
Einladung. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Oh, vielen Dank, ja.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr bei dieser super interessanten Folge, wie ich finde, auch wieder reingehört habt. Also es ist ja auch immer schön, wenn wir Gäste haben. Wir werden auch tatsächlich weiter Gäste haben. Also nächste Woche haben wir dann ein kleines Special vorbereitet. Da könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.